Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Harald Jenner ist ein bekannter Name im deutschen Journalismus als Literaturkritiker und langjähriger Feuilletonchef der Berliner Zeitung. Als Buchautor ist er aber erst im offiziellen Ruhestand durchgestartet und sowas von. Vor 3 Jahren bekam er den Preis der Leipziger Buchmesse für Wolfszeit. Ein 500-Seiten-Band war das über Deutschland und die Deutschen von 1945 bis 1955. Es wurde ein Riesenbestseller, sogar international. Und jetzt legt Harald Jenner im ähnlich großen Format nach. Mit der Zeit zuvor. In Höhenrausch, das kurze Leben zwischen den Kriegen. Harald Jenner ist im Studio. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo, Herr Scholl.
Mit der Wolfszeit haben Sie ja durchaus einen neuen Epochenbegriff geprägt. Pardon, für dieses Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg, weil Sie auch so viele neue Facetten aufgefächert haben, die im nationalen Gedächtnis gar nicht recht präsent waren. Jetzt bei der Zeit zwischen den Weltkriegen denkt man, na, da ist doch wirklich eigentlich alles erzählt, kulturgeschichtlich, politisch. Was hat aber dann doch gefehlt Ihrer Meinung nach oder Ihrer Sichtweise nach? Was haben Sie entdeckt? Was hat Sie gereizt? Was haben Sie noch nicht gelesen?
Mich faszinieren besonders politische Gefühle. Man ist ja, die politischen Überzeugungen entstehen ja nicht durch rein rationale Überlegungen, sondern die entstehen in so einem vorrationalen Raum von Stimmungen, von Abneigungen, von Sehnsüchten, Ängsten, von Ekelgefühlen zum Teil, von wichtig ist die Gefühle dem eigenen Geschlecht gegenüber, dem anderen Geschlecht gegenüber. Und in diesem Bereich entstehen gesellschaftliche Träume, Ziele, und dort werden politische Einstellungen formatiert. Und mich hat interessiert, in der Weimarer Republik Orte, Phänomene zu finden, die diesen Gefühlshaushalt, den politischen Gefühlshaushalt der Weimarer Republik konditioniert haben. Den habe ich gefunden, diese Orte habe ich gefunden, im Büro beispielsweise, im Straßenverkehr, im Boxstudio und dergleichen mehr, auf der Tanzfläche, ganz wichtig.
Bleiben wir gleich mal im Boxstudio. Da führen Sie uns als erstes hin, in das Studio der berühmten Gesellschaftsfotografin Frieda Ries. Also nicht ins Boxstudio, aber die hat 1925 den jungen Boxer Erich Brandl porträtiert. Und zwar auf eine Weise, ja, die damals vollkommen ungesehen, unerhört und quasi revolutionär war und damit auch ja symptomatisch für einen Höhenrausch dieser Zeit, wie Sie schreiben. Warum?
Das ist ein sensationelles Foto eines sehr jungen, sehr hübschen Boxers. Sensationell, weil dieser Boxer nicht in der typischen Haltung abgebildet wird mit geballten Fäusten, also dieser starke, abwehrbereite Mann, sondern Erich Brandl schaut zu Boden. Die Fotografin sagt ihm, er soll die Arme sinken lassen. Er steht völlig ungeschützt, sehr, sehr verletzlich da. Und dieser schöne Körper wird von der Fotografin in einer Weise fotografiert, wie es sonst nur Fotografen mit Frauen tun, mit einem sehr abschätzenden, sehr stark den Körper als Objekt ins Bild nehmenden Blick. Und das ist eine Umkehrung der üblichen Geschlechterrollen, also auch in der Visualität, der sensationell ist.
Die Boxfaszination deutscher Schriftsteller ist vielfach beschrieben worden. Man kennt Bert Brecht natürlich. Sie zeigen die Schriftstellerin Vicky Baum, gibt ein tolles Bild von ihr mit Boxsack. Und sie, ja, steht auch so für den Typus neue Frau. Also in ihrem Buch stellen sie ja noch Sonja an die Seite, die Angestellte mit Bubikopf und Zigarettenspitze, die dann Christian Schad im berühmten romanischen Café gemalt hat. Was ist so neu an diesem Typ Frau im Höhenrausch?
Ihre Unabhängigkeit, die gewährleistet wurde, die möglich wurde durch ihren Job. Es sind damals in Massen neue Frauenberufe entstanden, die Stenotypistin, die Sekretärin. Dies ermöglichte den Frauen mit einem zwar relativ kargen Gehalt, aber doch unabhängig ihr Leben zu planen, selbstständig zu werden. Zugleich hat die Inflation auch viele Träume vernichtet, mit ihrer Mitgift zum Beispiel. Also die ganze Lebenskonzeption von Frauen und Männern wurden auf den Kopf gestellt. Und das führte zu einem völlig neuen Selbstbewusstsein. Die Frauen sind alleine ausgegangen. Auch das war unglaublich, ein Skandal für viele. Sie sind dann auch noch allein auf die Tanzfläche gestürmt. Das ist ja für mich auch das Besondere des Charleston. Ich habe den Charleston sehr, sehr genau analysiert. Und was passiert dort? Man kann alleine tanzen.
Da sind wir schon beim nächsten Ort. Also wir haben schon von den Orten gesprochen, Herr Jena, also wo Sie uns überall hinführen. Also im Sportpalast, im Bauhaushaus, im Großraumbüro, aber eben auch zum Beispiel im Bierzelt und im Tanzpalast. Damals kam die Mode des Alleintanzens auf. Billy Wilder hat da eine entscheidende Rolle gespielt, wie ich bei Ihnen jetzt gelernt habe.
Ja, Billy Wilder war Gigolo. Das ist nochmal eine andere Ebene, weil den Gigolo, den Eintänzer, den brauchte man halt für den klassischen Paartanz. Und so war es alleinstehenden Frauen möglich, in einen Tanzclub zu gehen, zum 5-Uhr-Tee, Tanztee beispielsweise, oder auch spät nachts, abends. Man ging dort alleine hin und wartete dann eigentlich nicht dort dumm rum, bis man irgendwie aufgefordert wurde, sondern man konnte diskret beim Kellner einen Tanz bestellen. Und dann kam eben der Gigolo, der einen Tänzer, forderte einen auf und schon begann ein schwungvoller Abend. Und am Abend war dann der Gigolo auf der Rechnung. Und in manchen, im Haus Vaterland beispielsweise, diesem Vergnügungspalast, gab es sogar eine Kinderbetreuung. Das heißt, die Mütter konnten dort ihre Kinder abgeben und konnten dann für 2 Stunden tanzen. Und Billy Wilder war eben, bevor er Journalist wurde, ein Tänzer. Der arbeitete im Hotel Eden und lernte dort dieses Handwerk. Zu dem Handwerk gehörte eine große Diskretion. Dazu gehörte, dass man beispielsweise, so wird es das schriftlich formuliert, die weniger attraktiven Frauen zuerst aufforderte. Dazu gehörte auch, dass man manchmal die Frauen nach Hause brachte, dass man sie rumkommandierte. Viele dieser Gigolos waren ehemalige Soldaten, Offiziere, die hatten geschliffene Umgangsformen. Die konnten sich schlecht integrieren in neue Berufe und fanden dann einen Job eben an der Hotelbar als Eintänzer. Wunderbar porträtiert in diesem herrlichen Chanson »Schöner Gigolo, armer Gigolo«.
Diesen Ekstasen auf dem Tanzparkett stellen Sie aber auch eine der wesentlichen künstlerischen Strömungen der 20er Jahre gegenüber, die neue Sachlichkeit. Also Sie zeigen auch, woher dieses Bedürfnis jetzt kommt. Also eigentlich das Gegenteil von Gefühlduseligkeit. Interessanterweise wird es in der Literatur von Ihnen gezeigt an 2 sehr politisch entgegensätzlichen Büchern. Erich Maria Remarques »Im Westen nichts Neues« und Ernst Jüngers »Stahlgewitter«. Also Ernst Jünger, der ehemalige Weltkriegssoldat, der da dieses Memoir des Ersten Weltkriegs schrieb. Hitler war ein großer Fan davon. Was zeigen Sie damit?
Die Sachlichkeit bei Ernst Jünger lebt aus der Vorstellung, sich unterwerfen zu müssen unter Sachzwänge. Vorstellung so eines unbürgerlichen, zu einem neuen Typus hochstilisierten Arbeiter, der sich diktieren lässt von der Uhr, diktieren lässt von Sachzwängen, der keine eigenen Meinungen mehr hat, der nur noch objektiv entscheiden soll. Das ist eine sehr abstruse Vorstellung eines quasi zur Diktatur aufgeblähten Technologiewahns. Es gibt dann andere Formen von neuer Sachlichkeit, zu der eine gewisse Schnoddrigkeit gehört, so eine gewisse Respektlosigkeit, Schlagfertigkeit, die vor allen Dingen von jungen Frauen beherrscht wird. Es gibt eine Menge von jungen Autorinnen, die so einen antipathetischen, antiradikalen, auch ein bisschen konsumorientierten, spaßfixierten, hedonistischen Ton anschlugen. Also diese neue Sachlichkeit umfasst eine ganze Bandbreite verschiedener politischer Haltungen und ästhetischer Haltungen, die alle unter diesem fetischisierten Begriff der Sachlichkeit zusammengefasst werden. Die Sachlichkeit war in Wahrheit eine unglaublich knappe Ressource in der Weimarer Republik.
In den letzten Kapiteln widmen Sie sich dann natürlich auch den großen politischen Differenzen der Inflation und Arbeitslosigkeit hin bis zum Sieg der Nazis. Aber im Vorwort sagen Sie schon, das war keine zwangsläufige Entwicklung, wie man es ja oft so darstellt oder so. Nach diesem Rausch musste irgendwie der Absturz kommen, der Tiefflug oder eben dann auch die Katastrophe. Was glauben Sie, Herr Jena, man denkt sich das immer so, wenn man Ihr Buch liest, denkt man, ach, wäre das, wenn es nicht so gekommen wäre, wie wäre es eigentlich weitergegangen? Wie sähe unser Land heute aus, wenn alles so in dieser Stimmung vielleicht auch weitergegangen und sich weiterentwickelt hätte? Denken Sie das, haben Sie auch da mal drüber nachgedacht?
Ja, natürlich laufend. Ich versuche die Weimarer Republik nicht immer nur von ihrem Ende zu erzählen. Das ist ja das Problem, dass wir diese ganzen 15 Jahre wahrnehmen von diesem schrecklichen, für die ganze Welt, also schicksalhaften Ende her und dann immer suchen nach Symptomen, also die dieses Ende zwangsläufig gemacht haben. Ich versuche mit vielen anderen jüngeren Historikern jetzt auch, die Weimarer Republik so zu erzählen, als hätte es einen offenen Horizont gegeben, den es ja auch tatsächlich gegeben hat. Da mit diesen verschiedenen Ausgangsmöglichkeiten sieht die Republik dann viel offener aus, als wir sie dann in den 60er, 70er und 80er Jahren noch wahrgenommen haben. Man muss daran denken, 1932 zeigten die Wirtschaftsdaten ja wieder aufwärts. Auch ohne Hitler wäre die Wirtschaftskrise vorbeigegangen. Die Deutschen sind diese Reparation losgeworden. Nicht mal die Autobahn ist eine Erfindung von Hitler. Die erste Autobahn zwischen Köln und Bonn wurde von Konrad Adenauer eingeweiht, der damals Kölner Oberbürgermeister war. Und auch als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme unter Vermeidung des Einsatzes großer Baumaschinen. Also diese Rezepte, die man immer als Erfindung der Nazis ihnen zuschreibt und noch zugute hält, die waren alle schon vorher ausprobiert und entwickelt. Die Menschen sind ja keine Marionetten der wirtschaftlichen Verhältnisse. Sind ja nicht die Arbeitslosen und wirklich Verelendeten, die Hitler gewählt haben, sondern es sind in der Regel die, die Angst vor dem Abstieg hatten. Und diese Unfähigkeit, mit Ängsten und Sorgen, mit einem zugegebenerweise sehr schwierigen Alltag fertig zu werden, hat sie dazu verleitet, ihr Kreuz also vor diesen Wahnsinnigen zu machen, der ihn verbunden mit einem unglaublichen Hass auf die Juden, auf Homosexuelle, auf Andersdenkende, eine Vision eines geeinten Volkes ausgemalt hat. Hätten diese Leute, die damals Hitler gewählt haben, gewusst, was auf sie zukommt, hätten die meisten von ihnen ihr Kreuz unter diese ach so verhassten bürgerlichen Parteien gemacht.
Gerhard Polt, der Große, hat mal das Gefühl, dieses unfassliche Geschwür genannt. Harald Jena, Sie haben es fasslich gemacht, das Gefühl in dieser Zeit, in dieser kurzen Leben zwischen den Kriegen, in Ihrem Buch Höhenrausch. Herzlichen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur und für ein Buch und für Ihren Besuch.
Ich danke Ihnen auch, Herr Scholl.
Und das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. 557 Seiten, der Umfang zum Preis von 28 Euro.